Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, ihr habt es euch gewünscht, wir bringen heute das Thema. Wir haben auf Instagram neulich eine Umfrage gestartet, zu welchem Thema die neue Podcast-Episode rauskommen soll. Wir haben ja so eine kleine Sommerpause gemacht und haben uns so ein bisschen überlegt, okay, welche Themen interessieren die Community? Und mit Abstand, mit wirklich riesengroßem Abstand, hat euch das Thema GmbH interessiert. Also die Fragestellung ist eigentlich, warum macht eine GmbH eigentlich Sinn? Egal ob eine Finanzdienstleistung oder grundsätzlich als Unternehmer. Und genau darüber werde ich heute sprechen. Und ihr könnt euch denken, ich bin nicht alleine, weil auch zu diesem Thema habe ich mir einen Experten mit dazu geholt. Er war schon mal hier bei uns im Podcast mit ein bisschen einem anderen Thema. Heute sprechen wir wirklich mal gezielt über die Sinnhaftigkeit und über die Vorteile einer GmbH mit unserem Special Guest, Finanzbuchhalter Christian Beck. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Servus, Russland. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zu diesem komplizierten Thema mal ein bisschen Expertise zu teilen.
Ja, sehr gerne.
Muss man ja ein Coaching bei dir buchen, um zu erfahren, was hinter diesen drei, vier Buchstaben GmbH steht. Aber heute gibst du es einfach so for free raus. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass du heute hier bist.
Ja, sehr gerne. Also ich weiß ja, ich bin gerne mit dir in Zusammenarbeit und deswegen freue ich mich darüber, heute mal ein paar Mehrwerte rauszuhauen mit dir gemeinsam. Das wird eine gute Sache, glaube ich. Und die Leute werden, glaube ich, einiges mitnehmen können.
Das denke ich auch. Ne? Wenn wir von den Leuten sprechen, dann sprechen wir jetzt natürlich wie immer von unserem, soll ich sagen, Hauptklientel der Zuhörerschaft hier in dem Podcast. Es geht um Menschen, die aktuell noch im Strukturvertrieb sind, egal im 84er oder im 93er-Verhältnis. Es geht um Finanzdienstleister, um Versicherungsmakler etc. Und so wie ich die Branche kennengelernt habe, ist es halt so, dass du halt irgendwo in den Vertrieb kommst, dort dann halt einen Vertriebspartnervertrag unterschreibst und dann fängst halt an, Geld zu verdienen. Ne? Rechtsform, Gesellschaftsform oder sonst irgendwas, das steht in keinster Relation zur Debatte, dass du jetzt irgendwo irgendwann mal darüber nachdenken musst, welche Gesellschaftsform du für dein Unternehmen wählen solltest oder sonst irgendwas. Also klar, am Anfang wählt man dann irgendwo beim Gewerbeamt, wenn man sein Unternehmen bzw. sein Gewerbe anmeldet, an, dass man Einzelunternehmen ist. Aber das bleibt bei den meisten halt auch immer so. Ja, dass man tatsächlich auch eine GmbH gründen kann und dass das sinnvoll ist, das habe ich erst im Nachgang jetzt nach inzwischen 6 Jahren erfahren und habe das so mittlerweile geschnallt. Und ich denke, wir sollten erstmal damit beginnen, mal darüber zu sprechen, was eine GmbH denn überhaupt ist, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die jetzt hier diesem Podcast zuhören, sind der festen Überzeugung, dass sie schon ein einzelnes Unternehmen haben, ein eigenes, was ja gewissermaßen stimmt, aber das ist halt in der Rechtsform des Einzelunternehmens. Und eine GmbH unterscheidet sich von einem Einzelunternehmen doch in sehr, sehr vielen Punkten. Und vielleicht willst du da einfach mal kurz ein bisschen was dazu erzählen. Also was steckt hinter diesen vier Buchstaben? Was ist eine GmbH?
Gerne. Also es gibt ja die Einzelunternehmen, wie du schon gesagt hast, ne, in diesem Zusammenhang. Aber es gibt ja auch verschiedene Gesellschaftsformen. Ja, und die GmbH ist unter anderem eine Form, die man hier wählen kann. Und die GmbH, diese vier Buchstaben, wie du gerade gesagt hast, heißt nichts anderes wie Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, deine Haftung im Unternehmen oder mit dem Unternehmen, was du führst, wird beschränkt auf einen bestimmten Punkt beziehungsweise auf einen bestimmten Betrag, wenn man so möchte. Ja, weil eine Gesellschaft muss man mit einem Betrag X einfach gründen. Ja, im Regelfall mit 25.000 Euro. Und dann wird diese Gesellschaft gegründet, dann geht man zum Notar. Und dann startet man im Prinzip mit einer GmbH, wenn man so möchte. Also das ist also die Erklärung im Prinzip mal für diesen vier Buchstaben.
Letztlich gesagt, also ist es so, dass man als Einzelunternehmer nach wie vor als Privatperson sozusagen dahinter steht und dementsprechend sein Unternehmen, seine Firmenstruktur, Firmenstruktur wird man vielleicht nicht sagen können, aber naja, eben die Unternehmung, die man hat, eben führt. Und eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist eine juristische Person.
Vollkommen korrekt, genau.
Ja, so. Und das ist halt ein Unterschied. Ich glaube, am einfachsten lässt sich erklären, dass eine natürliche Person, also ein Mensch, halt einfach ein Mensch ist, ne? Der lebt, der stirbt. Eine juristische Person ist halt nur etwas auf dem Papier. Eine Firma zum Beispiel, und die lebt halt so lange, wie sie halt da ist, ne? Bis sie halt aufgelöst wird.
So. Ja, also voll und ganz richtig, wie du es gesagt hast. Es ist einfach eine Es ist auch eine Person dahinter, aber keine natürliche, sondern juristische. Das man unterscheidet ja auch hier, es ist keine Rechtsberatung an der Stelle, aber es gibt ja einmal das BGB, wie man abgefrühstückt werden kann, wenn es um irgendwas geht, und das HGB. Ne? Und klar, BGB und HGB, das gibt es auch wiederum bei Einzelunternehmen, aber wenn man gerade von dem Thema GmbH spricht, gibt es halt das GmbH-Gesetz nochmal obendrauf.
Ja, das heißt, da wollen wir jetzt gar nicht so tief in die Materie reinsteigen. Mhm. Also wer sich da beraten lassen will, der darf gerne zu Christian ins Coaching kommen und sich.
Also ich bin kein Rechtsanwalt oder ähnliches, das ist jetzt nur so eine als Ergänzung. Also ich würde da jetzt auch nicht Rechtsberatungen pflegen, wie du weißt. Aber ja, wenn es dann tiefer darum geht, um die Gründung, bin ich gerne dafür da.
Okay, also wir stellen nochmal sicher, dass hier ist keine Rechtsberatung. Ne? Wenn ihr was wissen wollt, dann geht zum Rechtsanwalt. Aber letztlich sprechen wir heute darüber, warum eine GmbH, also eine juristische Person als Unternehmer einfach sinnvoll ist, was dahinter steckt, was man damit alles machen kann und was ihr mit diesen Informationen macht, das könnt ihr euch ja selbst überlegen. Ne? Wollen wir mal anfangen, wo die Vorteile sind, warum das einfach grundsätzlich mal sinnvoll ist im Vergleich zu einer Einzelunternehmung?
Können wir gerne starten, auf jeden Fall.
Super Sache. Also ich glaube, das eine Ding, also der eine Punkt, der, glaube ich, allen irgendwo bewusst ist, was jeder schon mal irgendwo gehört hat, so, ja, wenn man GmbH gründet, dann spart man Steuern. Aber was steckt eigentlich dahinter?
Also grundlegend ist es so, dass jeder einen Steuersatz hat, ob du Unternehmer bist, also als Einzelunternehmer aktiv bist oder ob du eine GmbH hast. Du musst Steuern bezahlen, kommen wir nicht drum rum, muss jeder von uns. Allerdings ist es so, dass du beim Einzelunternehmen einfach so viel Steuern bezahlst, je nachdem, wie viel du verdienst. Ja, das steigert sich dann immer ein bisschen. Am Anfang kann das sein, dass du halt nur einen geringeren Steuersatz hast. Dann steigert sich das Ganze hoch, teilweise bis fast 50%, bisschen unter 50%.
So. Das heißt, der Staat ist dein Geschäftspartner und beteiligt sich immer fleißig an deinen Umsätzen mit. Je mehr du verdienst, desto mehr Anteile hat er.
Richtig, genau. Also, da ist dann dein bester Partner an deiner Seite. Also er tut nichts, außer sagen, hey, ich krieg noch Geld von dir. Das ist eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit in dem Zusammenhang. Nee, Spaß beiseite. Also das ist tatsächlich so. Also das steigert sich immer voran. Dann hat man einfach ein... In jeder Situation, wo man jetzt umsatztechnisch gerade steht, einen anderen Steuersatz, und da muss man drauf gucken. Bei der GmbH ist es ein bisschen anders geregelt. Bei der GmbH, je nachdem, wo man gerade ansässig ist, ja, gibt es ja die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer. Und da muss man einfach gucken, wo man dann ansässig ist. Und danach regelt sich auch, wie viel ich im Prinzip bezahle an Steuer. Und bei der GmbH ist es generell immer so, dass man so ungefähr zwischen 29% und 30% in Summe.
Ja, das ist eine weite Spanne, ne? Zwischen 29% und 30%. Heieiei. Also Leute, das ist ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, es lässt sich auf einen Satz zusammenfassen. Wenn ich als Einzelunternehmer, als Privatperson sozusagen tätig bin, und es gibt ja sehr viele Menschen, die da erfolgreich sind, egal ob als Einzelmakler oder Vertrieb oder wie auch immer, da komme ich ja relativ schnell in die Sphären von 100.000 Euro Umsatz und mehr im Jahr.
Durchaus,
ja. Und ab hier beginnt ja schon sozusagen der Spitzensteuersatz von 43% nach oben hin. Also egal, wenn ich mehr verdiene, dann bin ich ja sozusagen oben angekommen. Und da komme ich dann auch nicht mehr drum rum. Und das ist so ein bisschen, natürlich, man kann ein bisschen mit Ausgaben und so weiter, kann man das ein bisschen regulieren, dass man sozusagen vom Umsatz ein bisschen weniger zu versteuernden Gewinn hat. Ganz klar, aber wenn ich das jetzt einfach mal so stumpf gegenüberstelle, natürlich sehr vereinfacht dargestellt, Einzelunternehmer, Gutverdiener, also ein guter Vertriebler, über 100.000 im Jahr, 43% Steuersatz, GmbH, selber Umsatz oder vielleicht sogar noch mehr, und sagen wir 30% Steuersatz.
Vor allem nicht nur das, Russland, da kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Also mal kurz als weiches Merkmal noch gedacht, wenn wir es gerade davon gerade haben. Ja. Du denkst dann scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ich muss ja viel Steuern bezahlen, dann generiere ich jetzt einfach irgendwelche Ausgaben. Da du aber eine Einzelunternehmung bist, fällt es dir sehr schwer, manchmal dann zu unterscheiden, was sind denn Betriebsausgaben, was ist meine private Geschichte. Und dann fängst du an, Sachen zu konsumieren und Geld auszugeben und stehst dann nachher da und denkst dir, ja scheiße, ich habe doch Geld ausgegeben, warum muss ich jetzt trotzdem so viel bezahlen, weil das Finanzamt gewisse Dinge einfach abschmettert. Ja. Das ist die eine Sache.
Ne? Das ist jetzt, glaube ich, nochmal der nächste Punkt. Ich glaube, bei der steuerlichen Betrachtung müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil ich habe schon von ganz, ganz vielen Leuten im Strukturvertrieb gehört, dass eine GmbH-Gründung einfach keinen Sinn macht. Und viele Führungskräfte in der Struktur sagen dann auch einfach, hey, klar, Steuervorteil sieht auf den ersten Blick cool aus, aber nur so lange, wie du das Geld in die GmbH drin lässt. Wenn du es dir auszahlst, dann musst du es ja wieder versteuern. Also hast du eine Doppelbesteuerung, ne? 30% für die GmbH und bei der Auszahlung nochmal den persönlichen Steuersatz.
Ist aber nicht fertig gedacht tatsächlich. Soll ich dazu mal was
Genau ergänzen? Deswegen habe ich das ja aufgeführt, weil ich möchte, dass du noch ein bisschen was dazu zu erzählen hast.
Die Thematik ist die, diese Doppelbesteuerung ist nicht ganz falsch. Du zahlst in der GmbH deinen Steuersatz, ja, und du zahlst auch deine persönliche Einkommenssteuer. Aber du kannst ja steuern, wortwörtlich, wie viel Geld du dir auszahlen lässt. Weil viele Ausgaben lassen sich in der GmbH auch ganz normal als Ausgabe ganz legal gestalten. Das also heißt, du musst dir weniger ausbezahlen. Was meinst du, sorry?
Also zum Beispiel, um das einfach mal so ein bisschen voneinander zu trennen, es gibt halt private Ausgaben, es gibt geschäftliche Ausgaben.
Und definitiv, die geschäftlichen
Ausgaben, die werden halt direkt von der GmbH bezahlt. Zum Beispiel, ich fahre zum Kunden.
Ne? Ja.
Also, wer das heutzutage noch macht, ist sowieso lost. Aber wenn ich das mache, ich fahre zum Kunden, dann kann ich den Fahrtweg dahin von der GmbH bezahlen.
Ne?
Korrekt. Oder wenn ich den Kunden einlade, das sind sogenannte Bewirtungskosten, dann kann ich die Rechnung auch von der GmbH bezahlen.
Ne? Genau.
Oder ich fahre auf eine Fortbildung und muss im Hotel übernachten, dann kann ich das auch direkt von der GmbH bezahlen. Das
Richtig.
Heißt, meine privaten Ausgaben beschränken sich eigentlich nur noch auf das, was ich wirklich privat mache.
Exakt. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir jetzt gerade vorweggreifen soll, das Thema Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge ist jetzt hier auch ein ganz eklatant wichtiger Punkt. Weil...
Heraus.
Weil die Thematik ist nämlich die, wenn ich jetzt 100.000 Euro im Monat, im Jahr verdiene, oder 150.000, und ich bin noch gesetzlich krankenversichert, aus welchen Gründen auch immer, weil ich vielleicht nicht in die private reinkomme aufgrund von gesundlichen Gegebenheiten, dann falle ich hier in ein Sozialversicherungsraster rein, nicht durch. Das bedeutet, ich muss dann nachher anhand meines Einkommens meinen Krankenversicherungsbeitrag bezahlen. Egal, ob ich das Geld dann nachher in der Firma in Anführungsstriche als Einzelunternehmer drin liegen lasse oder nicht. Das heißt, wenn mir 80.000 auf dem Konto übrig bleiben, ich brauche aber nur 25 im Jahr, dann zahle ich trotzdem auf diese 60.000 Euro trotzdem Sozialversicherungsbeiträge. Und der Höchstsatz liegt bei zwischen 900 und 1.000 Euro aktuell.
Das ist nicht wenig, ja. Wobei, gut, man muss ja natürlich sagen, alle Leute, die diesem Podcast zuhören, sind unglaubliche Gutverdiener und sind in Sphären von 100.000 Euro Umsatz pro Jahr und mehr und sind deswegen wahrscheinlich sowieso alle privat krankenversichert.
Wenn sie können, wenn sie gesundheitlich reinkommen.
Wenn sie können. Wenn, genau. Aber was sie halt nicht können, vor allem nicht, wenn sie im Strukturvertrieb sind, sind sicher, ist halt der Punkt, dass man sich dauerhaft von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt.
Exakt.
So, und also wenn du bist die ersten 3 Jahre befreit, hat mir schon mal, ne, und danach, wenn die Rentenversicherung kommt und sagt, hey, lass mir mal die Umsätze deiner letzten 3, 4, 5 Jahre da und darauf berechne ich jetzt einfach mal den Rentenversicherungsbeitrag, dann wirst du Spaß haben, das kann ich dir sagen.
Und es Richtig. Gibt
natürlich die eine oder andere Möglichkeit, die Rentenversicherung, wie soll ich sagen, zu umgehen, ist das der richtige Begriff, ne, wenn man sich in
Stellen Mitarbeiter ein, 450 Euro Basis, Thema erledigt, ja. Mal ganz grob genommen.
Wie gesagt. So grob genommen, aber erstens machen das nicht alle im Strukturvertrieb, das weiß ich. Ne, viele vernachlässigen dieses Thema einfach wirklich brutal.
Ja.
Und zweitens, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, wie lange willst du das Game denn so spielen?
Exakt.
Einfach nur einen 450 Euro Jobber angestellt zu haben, damit du keine Rentenversicherungsbeiträge bezahlen musst? Also das ist auch irgendwo...
Also im Grunde genommen, Russland, du musst als Privatperson mit einem Einzelunternehmen auch viel mehr Dinge achten tatsächlich, was dich auch privat betrifft, als wenn du eine GmbH hast. Und ganz kurz nochmal angedockt zu diesem Thema Krankenversicherungsbeiträge. Wenn du wirklich in der Situation sein solltest, dass du sagst, ich bin jetzt leider krank, ich komme nirgendwo in die Private rein und ich muss diese Summen bezahlen, hast du mit der GmbH mega Vorteile, weil du einfach sagen kannst, ich zahle mir einfach einen Betrag X aus und dann zahlst du aber nur auf das Sozialversicherungsbeiträge, was bei dir tatsächlich ankommt, was du als Geschäftsführergehalt bezahlst, weil die GmbH hat damit nichts zu tun. Das muss man mal gewusst haben. Und wenn man gut verdient und für sich aber selber sagt, ich brauche nicht so viel, dann reden wir von locker mal 7.000, 8.000 Euro im Jahr Differenz.
Ja, das ist schon sportlich. Also du kannst deinen persönlichen Steuersatz mehr oder weniger kontrollieren. Okay, früher oder später wirst du dir natürlich ein ordentliches Gehalt auszahlen wollen. Also du wirst ja nicht dein Leben lang mit irgendwie 1.500 Euro netto durch die Gegend rennen. Deswegen bist du nicht Unternehmer geworden. Ne? Aber du kannst halt sehr viele geschäftliche Ausgaben, also egal, ob du jetzt nur einen Laptop brauchst oder ob du jetzt einen Firmenwagen brauchst, wenn du den brauchen
Auch
solltest,
ein Thema.
Kannst du dir das Ganze halt wirklich von der GmbH bezahlen lassen. Und deswegen fällt diese Doppelbesteuerungsgeschichte, die im Strukturvertrieb häufig genannt wird, gar nicht mehr so auf, weil du letztlich nur dein privates Gehalt sozusagen auszahlst.
Richtig.
Und zweiter Punkt an dieser Stelle, den ich super, super wichtig finde, ist, also muss man sich einfach mal selber überlegen. Ne? Wenn du irgendwann mal ein guter Vertriebler bist, da verdienst du deine 120, 30, 40, 50, vielleicht 200.000, 300.000 im Jahr. Wenn du darauf dann Rentenversicherungsbeiträge bezahlen musst.
Russland, das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter. Also jetzt ohne zu weit reinzugehen, wenn du nachher Kapitalanlagen kaufst und diese verkaufen solltest,
brauchen wir nicht drüber reden.
dann kommt das Sozialamt auch nochmal, beziehungsweise die Sozialversicherungskomponente. Das nur am Rande erwähnt, das wird immer unlustiger. Ne?
Also warum es sinnvoll ist, Immobilien als GmbH zu kaufen oder Wertpapiere als GmbH zu kaufen, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag, für eine andere Podcast-Episode.
Definitiv.
Das geht jetzt erstmal grundsätzlich darum, warum der GmbH für dich als Unternehmer einfach Sinn macht. Ne? Ja. Also wir können erstmal festhalten, du hast auf jeden Fall einen steuerlichen Vorteil. Du kannst nicht nur die Steuerlast reduzieren, indem du sagst, okay, pass auf, als Einzelunternehmer hätte ich jetzt wahrscheinlich 43% oder vielleicht sogar mehr Steuern, je nachdem. Mhm. Und in der GmbH habe ich grob in den Daumen gerechnet, hast irgendwas gesagt zwischen 29 und 30.
Ja.
Sondern du kannst auch noch die entsprechende, wie soll ich sagen, eine Gewinnminderung der GmbH betreiben, indem du einfach sagst, hey, pass auf, Geschäftsauto, Geschäftslaptop, Geschäftsreisen, sonst irgendwas, Bewirtung und was weiß ich nicht was, das läuft alles auf das Konto der GmbH, das ist keine Privatausgabe und privat gibst du wirklich nur das aus, was du privat, ausgibst. Ne? Deine Miete, Lebensmittel, wobei, ganz ehrlich, wenn du zu Hause ein Arbeitszimmer hast und eine GmbH hast, dann kannst du dein Arbeitszimmer an deine GmbH vermieten und hast du wiederum weniger Mietausgaben. Also.
Natürlich, das würde theoretisch auch gehen, auch da muss man aber wiederum aufpassen. Ja. Das Finanzamt ist nicht dumm, viele denken das teilweise, gerade Leute, die wirklich viel Geld verdienen, denken dann, die versuchen alles Mögliche. Bestes Beispiel, ein Gutachter, der versucht hatte, seinen Lamborghini in der Leasingrate anzusetzen. Das liegt jetzt beim BGH-Urteil draus tatsächlich gemacht oder er liegt gerade beim Bundesgerichtshof, liegt momentan beim Landesgericht. Das wird aber noch weitergehen, weil der sagt, ich brauche das Fahrzeug und das Gericht sagt aber, nee, Sie verdienen als Gutachter so oder so Geld. Das brauchen Sie nicht als Repräsentationsmittel, das schmettern wir ab. Also sehr, sehr interessant, was da momentan abgeht. Deswegen, das Finanzamt ist nicht dumm, das darf man nicht verkennen. Und auch, wenn man sich in diesem Leitplan befindet.
Ich sage ja auch nicht, dass man das Finanzamt täuschen soll, sondern dass man sich im legalen Spielfeld, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass man da ein paar richtig coole Dinge machen kann.
Richtig, so. Auf legalem Wege auf jeden Fall. So. Nur nicht übertreiben, das ist immer so ein Thema.
Ich glaube, bei diesem Punkt lässt sich relativ einfach zusammenhalten, dass du sagen kannst, dass du deine Privatausgaben auch wirklich das Wesentlichste reduzieren kannst, weshalb du dann auch entsprechend ein ordentliches Gehalt beziehen kannst, aber davon halt wirklich sehr gut leben kannst. Ne? Und deine geschäftlichen Ausgaben dann einfach über die GmbH laufen, dann ist das Thema Doppelbesteuerung gar nicht mehr der Fall. Also du hast steuerlich in jedem Fall einen Vorteil. Kann man das so zusammenfassen?
Definitiv. Also das ist indiskutabel. Der steuerliche Vorteil ist definitiv gegeben. Also ist das, du bist ja auch mittlerweile eine GmbH, beziehungsweise du hast ja auch mittlerweile eine. Ich habe auch nicht nur eine, sondern auch mittlerweile zwei. Ja. Wir würden das nicht machen, Russland, wenn es dämlich wäre. Dann würden wir es nicht machen.
Also wenn man nach dieser Logik gehen würde, ne, dann muss man jetzt mal einwerfen, dann ist es in der Finanzbranche tatsächlich so, dass man sich an der einen oder anderen Stelle mal fragen muss, ob das Ganze zu Ende gedacht ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, alleine an dem Maklerpool, mit dem ich zusammenarbeite, das sind die Vorfinanzen, sind irgendwas an die, ich weiß nicht, 27.000, 28.000 Maklern gebunden.
Ja? Einiges, ja.
So, und der gesamte Maklermarkt in Deutschland, ich würde sagen, der geht locker über 50.000 Makler. Ne? Locker.
Denkbar, ja.
Ja. Das ist denkbar. Jetzt gibt es Strukturvertriebe, die haben 2.500, 3.000, 5.000, vielleicht 8.000 Vertriebler. Ja? Und sagen, Makler sein ist dumm. Also wenn wir nach deiner Logik gehen würden, dann wären ja alle 50.000 Makler in Deutschland komplett behindert, oder nicht?
Russland, die sind alle bestimmt broke.
Warum machen die das? Weißt du,
ich meine? Die sind bestimmt alle broke, deswegen machen die das. Natürlich ja, nicht.
Ja. Also deswegen, also eine GmbH ist schon sinnvoll, aber jetzt einfach mal diesen steuerlichen Aspekt mal zusammengefasst zu haben, du hast auf jeden Fall einen Steuervorteil dadurch. Und natürlich hast du am Anfang gesagt, du hast 25.000 Euro, die du erstmal Stammkapital mit einbringen musst, respektive du haftest mit 25.000, 12.500 reichen für den Anfang auch.
Ja.
Das solltest du vielleicht mal ein bisschen erklären, was man mit diesen 25.000 denn eigentlich macht, weil ich glaube, viele Leute haben so die Befürchtung oder die Vorstellung oder so dieses, wie soll ich sagen, dieses Halbwissen. Wenn ich die GmbH gründe, dann ist das ein Invest von 25.000 und die sind dann weg.
Richtig. Das ist, höre ich leider sehr, 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 sehr häufig. Das ist echt jedes Mal ein Kraus, wenn ich das mitbekomme. Diese 25.000 Euro ist im Prinzip die Sicherheit der GmbH. Mit diesen 25.000 Euro könnt ihr aber auch arbeiten. Das heißt, einfach gesagt, ihr gründet eine GmbH, notariell passt alles. Ihr kriegt euren Handelsregisterauszug geschickt, ihr habt auch euer Konto schon mal geöffnet und dann wird dieses Geld eingezahlt. Dann nehmt ihr diese 25.000 Euro und zahlt die von einem Privatkonto als Beispiel in oder auf dieses Firmenkonto ein. Und dann ist das Geld dort. Das heißt, das Geld ist nicht weg. Das ist nicht eine Art Fonds, wo du das einzahlen musst. Das heißt, das Geld liegt nachher auf dem Firmenkonto. Guckst deinen Kontoauszug an, steht da 25.000. Ja. So, und aus diesem Geld heraus kannst du arbeiten. Du kannst dir sogar rein theoretisch die ersten Geschäftsführergehälter daraus bezahlen. Theoretisch.
Das theoretisch auch die erste Büroeinrichtung daraus.
BGA, Büro- und Geschäftsausstattung, alles überhaupt kein Problem. Ne? Natürlich musst du darauf achten, das ist halt deine Pflicht als Geschäftsführer einer GmbH, dass das Unternehmen immer liquide ist. Du kannst also jetzt nicht hingehen und sagen, alles klar, ich kaufe mir jetzt ein Auto für 50.000, kriege aber gar kein Darlehen, dann bist du schon im Prinzip sofort zahlungsunfähig.
Ja, okay. Das ist eine Thematik, da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht hingehen. Das ist wieder Finanzbuchhaltung, das ist wieder dein Thema. Aber grundsätzlich erstmal wichtig zu verstehen ist, dass die 25.000 nicht die Gebühr fürs Finanzamt sind oder
nein.
Für das, was weiß ich, Handelsregister oder so, sondern du gehst zu einem Notar. Okay, den Notar musst du bezahlen, fairerweise. Das heißt, du brauchst
5.000. Also im Grunde genommen ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro maximal, würde ich jetzt behaupten, grob genommen,
zahlst du im Prinzip für
die Gründung. Genau, die bleiben so 23.000 noch auf dem Konto stehen, nachdem du die ganzen Sachen bezahlt hast per Rechnung. Ne? Das ist das Thema, aber mit diesem Geld kannst du weiter arbeiten. Ne? Also das ist nicht irgendwie eine Gebühr fürs Finanzamt, wie du gerade gesagt hast oder ähnliches.
Genau, also letztlich, wenn du diese 25.000 hast, es ist völlig peng, ob die jetzt bei dir auf deinem privaten Girokonto rumliegen oder ob du sie dann einfach im Gründungsprozess auf das Firmenkonto transferierst. Sie gehören nach wie vor dir, wobei
auf dem Privatkonto
gehören sie dir halt wirklich und auf dem Firmenkonto gehören sie jetzt, Achtung, der neuen juristischen Person,
exakt,
von der du wiederum der Geschäftsführer der Gesellschaft bist.
Genau so ist es. Das heißt, man hat ja auch dann, das war schon der nächste Punkt, eigentlich eine gewisse neue Struktur, die man hier einfach schafft, weil einfach alles getrennt wurde. Ja, privat wurde von geschäftlich komplett restlos getrennt, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
So, und das ist jetzt der nächste wichtige Punkt. Also ich möchte jetzt auf einmal erstmal noch festhalten, dass das Geld nicht weg ist und dass es erstmal völlig ruhig ist, ob du das jetzt auf deinem, was weiß ich, Sparbüchlein, ETF-Sparplan oder wo auch immer hast, 25.000, die gehen nicht weg. Das ist einfach nur das, was du als Sicherheit mitbringen musst, damit die GmbH überhaupt erstmal, wie soll ich sagen,
eine Credibility
im Markt hat, ne? Damit du
genau sagst,
okay, ich stelle mir jetzt die ersten 450 Euro Job ein, zahle die ersten Gehälter, kaufe mir die erste Büroausstattung oder was weiß ich nicht was. Mhm. Ne? Das heißt, letztlich gesehen ist es keine Ausgabe, sondern, wie soll ich sagen, Voraussetzung für die Gründung einer GmbH.
So. Es ist im Prinzip nur ein Geldtransfer, um mal kurz buchhalterisch werden zu wollen.
Um das Ganze sozusagen abzukürzen. Ja, also man braucht es da nicht irgendwie eine Panik davor zu haben. Also wenn ihr irgendwo, sagen wir, mindestens 12,5, Best Case 25 auf der Seite habt, dann ist es auf jeden Fall schon mal lohnenswert, hier jetzt nochmal genauer in diese Podcast-Episode reinzuhören, weil jetzt kommen noch ein paar Hammerdinger, die zum Thema GmbH-Gründung auf jeden Fall noch helfen werden. Und den einen Punkt, den haben wir ja schon besprochen, nämlich das Geschäftskonto. Ich glaube, die größte, wie soll ich sagen, Falle, die man hat, egal ob als Privatperson, als Einzelunternehmer, als Geschäftsführer, wie auch immer, ist, dass du für alles nur ein Konto hast.
Ja, das ist eine Tatsache.
Ich habe mal im Vertrieb gelernt, dass man dem Kunden beibringen muss, du brauchst mindestens zwei Konten, eins für Geldeingang, eins für Ausgaben, ne, vielleicht noch ein Sparkonto, wie auch immer. Und rein geschäftlich gesehen, um deine Einnahmen, Ausgaben ordentlich verwalten zu können, Übersicht behalten zu können, solltest du halt mindestens ein Geschäftskonto und ein Privatkonto haben, was sich mit der GmbH automatisch einrichtet. Und dann solltest du vielleicht nochmal, dazu kannst vielleicht du ein bisschen mehr sagen, eine ordentliche Kontenstruktur aufbauen für Steuerrücklagen, für Stornorücklagen, für wie auch immer. Ne? Aber mit dieser Teilung von geschäftlichen Konten und privaten Konten kommt eine, ich würde sagen, unglaubliche Kontrolle in dein Leben, die vorher so nicht da gewesen ist, weil du einfach einen direkten Überblick hast. Du weißt vielleicht, okay, pass auf, so viel Marketingbudget ist übrig, so viel Steuerrücklagen haben, so viel Steuerrücklagen habe ich. Das liegt aktuell auf dem Firmenkonto und privat ist wirklich privat und hat nichts mit der Firma zu tun.
Richtig.
Willst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, weil das ja dein Steckenpferd?
Ja, also tatsächlich ist es so, auch Einzelunternehmen, die bei uns jetzt sind, da kann ich ein bisschen was aus dem Nähkästchen jetzt mal plaudern, die werden von uns schon gleich in die Richtung erzogen, hört sich vielleicht ein bisschen übel an, schon gleich gezeigt, wie sie mit ihrem Unternehmen umgehen, obwohl es ein Einzelunternehmen ist. Und die werden gleich schon so gebrieft, dass sie ihr Einzelunternehmen schon wie eine GmbH betrachten und auch so nutzen und das Ganze schon so leben, weil das die Grundbasis von allem ist. Du kannst nicht hingehen, alles über ein Konto laufen lassen. Viele sagen auch, ein Zweikontenmodell reicht. Würde ich auch behaupten, reicht nicht aus. Je nachdem, wie... Gerade wenn du als Versicherungsmakler aktiv bist und noch das Thema Storno beispielsweise hast. Na, wir haben ja auch nur ein Versicherungsmaklerunternehmen, deswegen weiß ich das auch oder kann da auch mitreden, in Anführungsstrichen. Brauchst du ja nicht nur zwei Konten, das reicht nicht. Das solltest du dann normalerweise ganz anders regeln. Und grundlegend ist es einfach wichtig, dass man im Kopf hat, dass jede Ausgabe gewissermaßen kategorisiert werden muss. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man einfach weiß, was geht denn wohin? Ja, weil viele, da hat es schon angefangen, auch beim Thema zum Beispiel, wo ich auch erfahrungsgemäß mitgenommen habe, wo viele, wo ich gefragt hatte, Makler auch gefragt hatte oder auch andere Unternehmer gefragt hatte, sag mal, die Krankenversicherung, ist es eigentlich eine private oder eine geschäftliche Ausgabe? Und da hat es schon angefangen. Ich so, ja, von welchem Konto bezahlst du? Ja, das bezahle ich jetzt hier vom Firmenkonto. Ist ja eine betriebliche, kann ich ja ansetzen als Ausgabe. Und dann sage ich, na, die Aussagen sind beide im Grunde falsch. Punkt eins, es ist keine betriebliche Ausgabe, es ist eine Ausgabe, die dich privat betrifft. Das ist der erste Punkt. Und Punkt zwei, kannst du einen gewissen Anteil davon als Ausgabe geltend machen? Das ist richtig. Aber hier entsteht schon diese Krux, ne? Sage ich jetzt mal, diese Schwierigkeit. Wenn du eine GmbH hättest, wäre das offensichtlich. Ist eine private Geschichte. Ne?
Also
wir deswegen Kategorisierung nicht, ganz wichtig.
Ja, ich würde jetzt ungern zu tief in das Thema einsteigen. Vielleicht können wir da separat nochmal eine Podcast-Episode dazu aufnehmen, wie man seine Konten strukturiert, wie man eine ordentliche Finanzbuchhaltung macht. Da kannst du vielleicht noch ein paar Einblicke geben. Aber ich würde sagen, okay, du sagst, zwei Konten reichen nicht. Okay, bin ich bei dir. Du brauchst vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber mit der GmbH hast du gar keine andere Wahl. Du hast ein Firmenkonto und du hast ein Privatkonto. Und das ist sozusagen der erste Schritt in diese Richtung, eine Kontrolle über deine Finanzen zu bekommen.
Weil Punkt eins das und Punkt zwei auch noch als kleinen Tipp an der Stelle. Es ist wesentlich einfacher in der heutigen Zeit aufgrund der Inflationsniveaus, andere Konten anzubinden als GmbH, als Privatperson. Das wird bei Banken gar nicht gerne gesehen, bei Privatpersonen, bei GmbHs. Who cares? Ja. Da geht es relativ einfach. Das ist aus der Zeit, wo ich jetzt schon da in diesem Thema aktiv bin, also auch schon insgesamt 11 Jahre jetzt mittlerweile, im Fachbereich Finanzen, ist mir das aufgefallen. Banken jetzt gerade mit dieser Kunden, dieser Strukturgeschichte, beziehungsweise mit dieser Thematik, dass Banken echt ungerne weitere Konten rausgeben oder Unterkonten gewähren. Gerade in den letzten 1-2 Jahren ist das ganz krass geworden. Ne? Deswegen auch hier ist die GmbH ganz anders zu betrachten. Gibt es weniger Probleme. Somit hast du definitiv im Grunde schon mal, obwohl schon, wie du schon vorhin schön gesagt hast, einfache Trennung, privat und geschäftlich, hast du nochmal einen Vorteil, dass es viel einfacher für dich ist, andere Konten noch anzubinden in der GmbH.
Sicherlich, wobei das... Ja, muss man jetzt auch nicht so tief drüber sprechen. Wie gesagt, wir bleiben jetzt einfach nochmal bei der GmbH, um einen Überblick darüber zu behalten. Ne? Wenn man jetzt noch drüber sprechen wollte, was man mit der GmbH alles anfangen kann, würde die heutige Podcast-Episode, glaube ich, nicht ausreichen. Aber bei diesem Punkt würde ich, glaube ich, jetzt nochmal bleiben, weil diese Trennung zwischen geschäftlich und Privatkonto, das ist eine Sache, die ich jetzt im letzten Jahr erst wirklich zu schätzen gelernt habe, weil vorher hat mir das auch keiner beigebracht, mir keiner gezeigt. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, nur ein Konto zu haben. Und das die große Problematik ist, wenn du jetzt, was weiß ich, deine 20.000 Umsatz schreibst im Monat, dann denkst du ja, weil du es nie anders gelernt hast, dass du 20.000 Euro verdient hast. So, das ist der größte Fehler, der dir passieren kann. Weil du musst ja überlegen, Finanzamt will noch ein bisschen was davon haben, Rücklagen solltest du bilden und so weiter und so fort. Ne? Also brauchen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen. Dadurch, dass du jetzt zwei Konten hast, also ein Firmenkonto GmbH auf jeden Fall und ein Privatkonto, hast du diese Trennung. Und durch diese Trennung passiert eine, wie soll ich sagen, ja, fast schon magische Bewusstseinsveränderung. Denn jetzt ist es inzwischen so, dass du einfach weißt, hey, pass auf, ich habe jetzt 20.000 Euro umgesetzt. Das ist das, was aufs Firmenkonto gekommen ist. Aber ich zahle mir jetzt ein Gehalt daraus. Und dieses Gehalt ist immer gleich. Und das kann man halt steuern. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Vorteil, auf den man noch ein bisschen drauf rumsprechen muss, weil ich kenne auch super, super viele Vertriebler, denen das einfach nicht bewusst ist. Die achten einfach darauf, dass sie monatlich möglichst hohe Umsätze schreiben, was dann aufs Konto kommt. Und dann ist es halt schwierig, wie soll ich sagen, das auseinanderzuhalten, was man jetzt ausgeben darf, kann oder nicht oder wie auch immer.
Bestes Beispiel, wie viel Geld darf ich denn tatsächlich wirklich ausgeben davon? Das ist die erste Frage, wo mir auch meine Mandanten echt oft stellen, die wir glücklicherweise klären können. Also ich kann nur einen ganz wertvollen Tipp an der Stelle raushauen. Wie du es gerade gesagt hast, Ruslan, geht bitte hin und zahlt euch per Dauerauftrag jeden Monat Betrag Summe X aus und fangt nicht an mit so Spielereien, ob ich brauche ja nur hier 57 Euro, ich brauche hier nur 300 Euro, das langt mir ja. Und wenn ich dann teilweise bei manchen neuen Mandanten bei uns gucke, und dann feststelle, dass die sich dann 4-5 Mal im Monat irgendwelche Beträge auszahlen, aber nachher gar keinen Plan haben, was denn wirklich eigentlich jetzt als Gehalt geflossen ist, dann wird es echt dämlich. Und macht das bitte nicht. Ja, also bitte geht hin, legt eine Summe X fest, die ihr fix einfach braucht und zahlt euch das aus. Ja, macht das bitte einfach. Wenn ihr das nicht tut, ihr werdet in Teufelsküche kommen.
Also klar, geht das natürlich auch als Einzelunternehmer. Das funktioniert. Du kannst ja halt eine Kontenstruktur selber aufbauen. Das
kann man auf jeden Fall.
Aber ich empfinde es auch als riesigen Vorteil, dadurch, dass du bei der GmbH einfach ein Geschäftskonto brauchst, kannst du auch nicht einfach ein Girokonto hinterlegen, muss wirklich ein echtes Firmenkonto sein,
ja,
bist du automatisch gezwungen dazu und kannst dich so ein bisschen vor dir selbst schützen. Das finde ich sehr, sehr wertvoll an dieser Stelle. Und
ja,
mit der GmbH kommt auch eine, soll ich sagen, also mit dem Geld, mit den Einnahmen, mit dem Geschäftsführergehalt, was nicht, zahlt irgendwo auch eine gewissermaßen eine andere Verantwortung als in einem Einzelunternehmen.
Vollkommen. Also ich kann das auf jeden Fall mitgeben. Ich denke, da bist du bei mir. Das wird dir vermutlich ähnlich gegangen sein. Ihr habt so eine krasse Veränderung vom Kopf her, vom Mindset her. Ihr habt ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Ihr habt ein ganz anderes Standing nach außen hin. Euch ist auf einmal ganz einfach anders bewusst so, oh wow, ich bin jetzt nicht nur Einzelunternehmer, sondern ich habe jetzt hier wirklich, das ist mein Unternehmen, das ist meine private Situation. Ihr fühlt das richtig. Und jeden Tag mehr, Stück für Stück, realisiert ihr immer mehr, wie wichtig es doch war, dass man diese Struktur einfach hat, diese klare Trennung.
Ja, ja, ja. Also ich erinnere mich an eine Situation aus meinem Leben früher, als ich noch im Vertrieb war. Da haben wir so Veranstaltungen besucht, ne? Mhm. Wochenende und tagsüber, um Kontakte zu knüpfen. Ne? 5 Minutes Me war in Stuttgart eine Veranstaltung, die sehr, sehr cool war. Da sind unterschiedliche Leute gekommen, haben so ihr Business vorgestellt, da haben wir immer zugehört. Und ich war damals mit einem Kollegen von mir da. Und wir haben danach noch mit irgendjemandem da so einen Talk gehabt, mit dem Typ, der das Ganze veranstaltet hat und so. Irgendeiner hat 2, 3 Bier zu viel im Tee gehabt, irgendein BWL-Student, und hat dann angefangen, Fragen zu stellen. Na, wie läuft das hier bei euch und wie ist die Unternehmung und so weiter und so fort? Und ich habe gesagt, ja, ich bin hier halt Mitgeschäftsführer in dieser ganzen Geschichte und baue das Ganze hier auf. Ne? Und hat er gesagt, ich habe jetzt gerade auf der Webseite geguckt, im Impressum stehst du gar nicht drin. Was erzählst du mir jetzt hier von wegen, du bist Geschäftsführer? Ne? Also, okay, man muss jetzt sagen, das war jetzt vielleicht, wie gesagt, ein etwas arroganter BWL-Student, der die ganze Struktur dahinter nicht wirklich verstanden hat. Aber wenn du tatsächlich, wie soll ich sagen, im Strukturvertrieb bist und glaubst, ein eigenes Unternehmen zu haben und jemand an dich gerät und fragt, okay, welche Gesellschaftsform hast du? Wer ist ein Geschäftsführer? Wo ist denn das Impressum dahinter? Okay, dann kannst du ja als Privatperson natürlich oder als Einzelunternehmer auch ein Impressum dahinter schreiben. Aber du hast ja keine, wie soll ich sagen, es ist eine eigene Unternehmung in dem Sinne, dass du selbst alles tun musst. Aber es ist kein eigenes Unternehmen im Sinne von, okay, du hast jetzt eine eigene Firma, wo du sagen kannst, hey, das ist mein Baby, das ist meine Homepage. Und da bin ich als Geschäftsführer einer Gesellschaft dahinterlegt und hier kannst du das nachlesen. Weißt du, wie ich mache?
Voll und ganz richtig. Also ich habe auch schon mit Strukturvertriebern gesprochen tatsächlich, die zu uns kommen wollten, ja, bei uns Mandant werden wollten. Und die waren... Also er war dann ganz schnippisch gewesen, blöderweise, weil ich ihm einfach mitgeteilt hatte, dass ich ihm gerne helfen möchte, aber ihm gar nicht helfen kann. Dann hat er erstmal gefragt, warum. Dann habe ich gesagt, naja, du kannst keine GmbH gründen. Ja, ist das wirklich notwendig und überhaupt nicht so? Naja, wenn du wirklich ein Unternehmer sein möchtest, dann wäre eine GmbH schon ganz hilfreich, wenn du schon seit...
Oh, Triggerwarnung. Ne? Wenn du jetzt sagst, wenn du wirklich ein Unternehmer sein möchtest, brauchst du eine GmbH, gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich jetzt angepisst fühlen werden.
Das mag sein, das ist aber nicht mal böse gemeint. Das ist einfach nur eine Tatsache. Weil wenn ich jemandem helfen möchte und eine gewisse Struktur aufbauen möchte, eine Unternehmensstruktur, und ich arbeite seit 25, 30 Jahren im Strukturvertrieb, und habe dann nicht die Möglichkeit oder ich darf, wie auch immer, ich weiß nicht, wie das genau gehandhabt ist, wurde mir doch so gesagt, dass er das nicht machen kann, dass er das auch nicht braucht. Das war seine Aussage gewesen. Eine GmbH braucht er keine und darf er auch gar keine machen. Das war die Aussage von ihm gewesen, die ich dann einfach so hingenommen hatte und dann gesagt, ja, genau aus dem Grund kann ich dir nicht helfen, weil eine GmbH ist schon wichtig.
Das wäre ja, aber, für dich aber das genau das ist ja so der entscheidende Punkt. In vielen Strukturvertrieben, ich meine, in den meisten ist es so, dass du keine eigene GmbH gründen darfst. Es gibt, fairerweise gesagt, Ausnahmen. Ich weiß, dass es auch den einen oder anderen Strukturvertrieb gibt, die erlauben das. Mhm. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Grund hierfür, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal einen Rechtsanwalt fragen, wie genau das läuft, aber ich sage jetzt einfach mal so, wie ich das meine. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist so, du bist halt, wie gesagt, du bist 84er und dadurch hast du eine sozusagen fast schon Ausschließlichkeitsvereinbarung mit deinem Strukturvertrieb. Also du bist ausschließlich für deinen Vertrieb tätig.
Das steht ja auch so im HGB, ne?
Das steht ja auch so im HGB. So, und wenn du jetzt eine GmbH gründest, dann ist es ja so, dass diese GmbH in keinem Vertriebspartnerverhältnis zum Strukturvertrieb ist und wenn du dann für die GmbH arbeitest, arbeitest du quasi für die Konkurrenz.
Exakt so ist es. Das sehe ich persönlich auch so. Ja,
deswegen darfst du das halt auch nicht machen. Also die Lösung, die einige Strukturvertriebe haben, die erlauben, eine eigene GmbH zu gründen, ist, dass du halt eine GmbH gründest und diese dann wiederum an den Vertrieb anbindest, als eigener Vertriebspartner sozusagen. Hier stellt sich mir aber wiederum dann auch die Frage, wie macht man das mit der strukturierten Abrechnung, wie läuft das steuerlich? Also es ist jetzt auch nicht einfach, ne?
Nee, so. Absolut nicht. Also wie gesagt, auch der Kollege war nicht sehr abused drüber. Also der war sehr, sehr, sehr pissig dann, aber ich habe ihm sagen müssen, ich kann dich leider nicht annehmen, das geht nicht. Ja. Habe dann noch eine freundliche E-Mail geschrieben und musste ihn einfach leider ablehnen, weil er hat mir selber ja gesagt, dass er keine GmbH gründen darf und es muss ja noch andere Wege geben und so weiter. Und ich so, naja, es gibt immer eine Basis, wo wir irgendwo einsteigen müssen.
Ja, schließ eine Rürup-Rente ab, kannst du auch Steuern sparen.
Was meinst du?
Schließ eine Rürup-Rente ab, kannst du auch Steuern sparen.
Ja, ich habe ihn mal gefragt gehabt, was er aktuell so an Versicherungen gemacht hat. Dann hat er mir gleich vorgeworfen, ich sei Versicherungsvertreter und versuche ihm Produkte zu verkaufen, obwohl ich nur eine Frage gestellt hatte. Aber ja, das war ein anderes Thema. Auf jeden Fall, es ging einfach auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe ihm nicht helfen können. Und weil er auch einfach nicht durfte. Ne? Und hat nicht funktioniert.
Dieser eine Punkt, dass du deine GmbH gar nicht gründen darfst, das kann dir unter Umständen, ja, doch, so will ich sagen, das kann dir wirklich auch das Genick brechen. Ich glaube, man muss sich einfach mal so einmal bewusst machen, wenn man jetzt im Strukturvertrieb ist, dann hat man ja quasi einen Einzelunternehmerzwang. Du musst eine Einzelunternehmung haben, du kannst keine GmbH haben, du kannst nichts anderes machen, keine UG und sonst irgendwas.
Das stimmt.
Und das bringt wiederum ein paar richtige Gefahren mit sich, über die sich eigentlich keiner so Gedanken macht. Weil, überleg mal, wenn du jetzt im Strukturvertrieb bist, dann bist du jetzt meistens 18, 19, 20 Jahre alt, relativ jung. Ne? Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, bist du vielleicht auch 30, 40. Mhm. Aber jetzt, früher oder später, musst du ja auch selbst anfangen, dein Leben zu planen.
So. Dass
du auch deine eigene Altersvorsorge planen solltest, haben wir ja schon in diesem Podcast hoch und runter besprochen, ne? Sprich dein Bestand oder nicht dein Bestand und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es um Folgendes. In den meisten Strukturvertrieben wird der größte Umsatz stornobehaftet geschrieben. Mhm. Also sind es Lebensverträge, die haben eine 5 Jahre Stornohaftung und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt ein guter Vertriebler bist, der seit 10, 20, 30 Jahren dabei ist, dann hast du höchstwahrscheinlich auch ordentlich was an Stornohaftung aufgebaut, was in der Menge im Universum rumschwirrt sozusagen.
Definitiv. Ja.
Wenn du jetzt keine GmbH hast, dann passiert jetzt Folgendes, wenn du stirbst. Und das ist eine Sache, über die sich niemand Gedanken gemacht hat, ich auch nicht, bis ich für diese Podcast-Episode hier recherchiert habe. Mhm. Wenn du nämlich als Einzelunternehmer, Versicherungsmakler deinen Bestand hast, im Strukturvertrieb, Best Case, und stirbst, dann geht der Bestand automatisch an den Vertrieb über, oder was heißt, der geht über? Der gehört sowieso an den Strukturvertrieb. Die Stornohaftung wird aber an deine Angehörigen vererbt. Das heißt, wenn du Frau, Kinder hast, dann hinterlässt du denen das Erbe deiner Stornohaftung. Es kommen aber keine neuen Einnahmen durch deinen Bestand, weil dein Bestand ja dem Strukturvertrieb gehört, dass sämtliche Bestandsprovisionen fließen in den Vertrieb. Und deine Frau oder deine Kindern oder alle zusammen erben halt die komplette Stornohaftung. Jetzt haben die zwei Möglichkeiten. Entweder die schlagen das Erbe aus, was sie ja tun können. Problematisch an der ganzen Stelle ist, die müssen dann halt komplett das ganze Erbe ausschlagen, weil du weißt ja nie, was das Erbe ist. Du nimmst es entweder an oder nicht und bekommst dann mit, was es ist. Oder aber die nehmen das Erbe an und haben halt deine Stornohaftung, die sie dann auch bezahlen müssen, weil eine Provision ist ja nichts anderes als ein Vorschuss, ein Kredit sozusagen, und der muss zurückbezahlt werden. Und wenn du jetzt richtig Pech hast und in so einem asozialen Vertrieb bist, sind nicht alle, aber es gibt so welche, dann kommt irgendein Schlaumeier noch auf die Idee, die Verträge aktiv umzudecken, dann hast du deiner Familie ein richtig geiles Abschiedsgeschenk gemacht.
So. Nur aufgrund der Tatsache, weil du darüber nicht informiert worden bist vielleicht oder es einfach faktisch nicht wusstest. Ja.
So, was würde jetzt in diesem Szenario passieren, wenn du eine GmbH hättest? Eine GmbH kann nicht sterben. Das heißt, selbst wenn du weg bist, bleiben die Kunden sozusagen in Anführungszeichen Eigentum der GmbH. Die Verträge sind Eigentum der GmbH, der Kundenstamm gehört der GmbH. Jetzt vererbst du quasi die GmbH an deine Frau und deine Kinder.
Richtig.
Und natürlich ist dort auch die Stornohaftung mit dabei, aber mit dem Unterschied, dass die Bestandseinnahmen ja weiterhin fließen.
Einmal das und Punkt 2 ist die GmbH was?
Geil.
Exakt, haftungsbeschränkt. Allerdings, da hast du, glaube ich, auch nochmal ein Thema dazu, wo du was sagen möchtest, ne?
Ja, also Haftungsbeschränkung im Finanzdienstleistungsbereich ist natürlich ein bisschen ein Thema, was man ein bisschen spezifischer betrachten muss, weil grundsätzlich, wenn ich jetzt, was weiß ich, Brötchen verkaufe und dann eine GmbH gründe, dann hafte ich mit der GmbH halt nur so viel, wie das Vermögen in der GmbH halt ist.
Exakt.
Wenn ich die Firma gegen die Wand fahre, dann ist die Firma halt pleite, ich melde Insolvenz an, mein Privatvermögen bleibt nicht angerührt.
Exakt.
Als Finanzdienstleister ist es ein bisschen anders, weil wir die Steuerthematik haben.
Ja,
Und als
darauf wollte ich gerade hinaus,
Finanzdienstleister in der
deswegen.
GmbH haftest du auch mit deinem Privatvermögen für den Storno. Weil wäre ja sonst geil. Ich gründe eine GmbH für 25.000, schreibe wie ein bekloppter Umsatz, 400.000 Euro Stornohaftung. Egal, ob die Verträge
Ja.
bestehen bleiben oder nicht, fahre ich die GmbH halt gegen die Wand und bin sauber raus. Das funktioniert in der
Richtig.
Finanzdienstleistung nicht, weil du als Geschäftsführer einer GmbH in der Finanzdienstleistung halt mit deinem Privatvermögen für den Storno haftest.
Richtig. Ne?
Ja.
Also das ist nochmal eben bei Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dass man das einfach nur besprochen hat, ne? Wie das in Bezug auf diese Maklerthematik einfach ist.
Ja,
Ne?
ja, ja.
Das ist ja
Aber das,
besprochen.
ich fand das einfach krass, weil du musst ja überlegen, du baust ja wirklich schon was auf. Also wenn du guter Vertriebler bist und Strukturvertrieb, dann verdienst du ja auch
Ja.
ordentlich Geld, aber das schwört halt auch, insbesondere wenn du ein Team hast, auch eine ganze Menge Steuerhaftung in der Gegend rum. So,
Komplett. Also du bist da jedes
ja.
Mal so ein Diklamos-Schwert über dir im Prinzip die ganze Zeit. Ne? Also es ist schon was anderes.
Ja, und das ist so eine Thematik, über die macht sich halt keiner Gedanken, wenn du jetzt irgendwie eine Familie hast und dir dann aus irgendeinem unglücklichen Zufall was passiert, was ja jedem passieren kann. Ne? Deswegen erzählst du ja deinen Kunden, schließ eine BO ab, schließ eine RLV ab, schließ eine JDCs ab. So, wenn dir das jetzt passiert, ja, und best case hast du noch, bist du nicht richtig versichert, das heißt, deine Frau und Kinder kriegen nicht mal was, dann vererbst du denen halt einfach deine komplette Steuerhaftung. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, hey, wenn ich hier was aufbauen will als Unternehmer, und das geht ja vielen so, dass man wirklich was nachhaltig aufbauen will, was man was hinterlassen will, dann will ich meiner Familie doch nicht nur die Steuerhaftung hinterlassen. Wenn, dann will ich meinen Kindern irgendwann mal ein Unternehmen übergeben können, welches so rentabel ist, dass sie davon gut leben können.
Also ich denke, der springende Punkt ist einfach, diese Flexibilität ist einfach ultra wichtig. Und die hat man einfach in gewissen anderen Finanzdienstleistungsmöglichkeiten im Vertrieb halt einfach nicht. Ja, und als Makler hast du einfach die Möglichkeit, hier frei zu gestalten, wie du halt was tust. Ne? Das ist auch das, was du ja immer wieder sagst und auch
Ja.
beschreibst. Ja?
Ja.
Gut, ich selber auch noch ein Versicherungsmaklerunternehmen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich kein 84er-Verhältnis eingegangen bin oder ähnliches. Sondern im Prinzip hier auch als Versicherungsmakler auch noch ein Unternehmen habe. Ne?
Aus meiner Sicht ist das 84er-Verhältnis, also der Handelsvertreter für eine Versicherung oder einen Vertrieb in der heutigen Zeit, ich persönlich glaube, dass es ein überholtes Geschäftsmodell ist. Ich glaube,
Ja,
es gibt
bin ich
einfach
bei
keine.
dir. Also sehe ich ähnlich. Ich finde es auch nicht zu Ende gedacht. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und deswegen sich als Makler anzubinden.
Ja.
Ist relativ einfach, gerade wenn man dann noch einen Support hat, sage ich jetzt mal, wie durch euch jetzt zum Beispiel, ist ja mehr als nur simpel. Also ich denke, jeder, der da rauskommt, hat da super Möglichkeiten oder irgendwo herkommt, hat da super Möglichkeiten, dann einfach durch euch Unterstützung zu kriegen und dann läuft das Teil.
Fun Fact zum Thema rauskommen aus dem Vertrieb. Ne? Also, ihr wisst
Aha.
ja, Leute, dass es im Strukturvertrieb teilweise echt heftigste Kündigungsfristen gibt. Also, die längste Kündigungsfrist, die ich kenne, sind irgendwie 2 Jahre oder so, 23 Monate zum Quartalsende oder so, gibt es Vertriebe. Also wirklich, wirklich heftiger
Sportlich.
Scheiß. So.
Also
Also, aber
sportlich.
irgendwas zwischen 6 Monaten und 2 Jahren ist üblich. Ja? Die kürzeste Kündigungsfrist ist, glaube ich, 1 Monat, die längste ist 24 Monate. So. Die Begründung des Gesetzgebers dafür ist auch geil, was ich neulich daraus gelesen habe, ne, ist so, die langen Kündigungsfrist als Handelsvertreter sind deshalb da, weil der Handelsvertreter aus Sicht des Gesetzgebers besonders schützenswert ist. Also es ist ja so, dass du als Handelsvertreter auch gekündigt werden kannst. Also nicht so, nicht nur so, dass du kündigst und sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Strukturvertrieb, ich werde das Makler, sondern rein theoretisch besteht auch die Möglichkeit, dass du ordentlich von deinem Arbeitgeber, also deinem jeweiligen Vertrieb, gekündigt wirst. Und wenn das der Fall ist, sollst du genug Zeit haben, dein Leben neu zu strukturieren. Und deswegen, wenn du so viel für den Vertrieb gemacht hast, so lange dabei warst, dann sind es halt 2 Jahre. So, warum ist das eigentlich komplett lächerlich? Weil der
Ja klar,
Strukturvertrieb
es liegt ja auf
keinerlei,
der Hand.
ja,
Liegt ja auf der Hand.
der Vertrieb hat keinerlei Personalkosten für dich. Und wenn du einfach nichts machst, dann sagen die, dann sitzt die Scheiße halt aus. Also du hast keinen Cent
Vor
an
allem.
Nachteilen aus Sicht des Vertriebes. Eigentlich nur Vorteile, weil du den Mitarbeiter daran bindest, die nächsten 2 Jahre weiterhin für dich Geschäft zu schreiben, obwohl er gar keinen Bock mehr drauf hat. Und dann heißt es, ja, der Handelsvertreter ist besonders schützenswert. Also find ich persönlich wirklich
Es Also
lächerlich.
meiner Meinung nach, wie du schon gesagt hast, irgendwie eine blanke Theorie, sage ich schon, Ironie an der ganzen Sache. Er soll geschützt werden, aber kriegt im Prinzip die Auflage, 2 Jahre nichts zu machen.
Er kann schon was machen, das ist ja nicht das Thema. Ne?
Ja, aber nicht
Aber
in dem
ich
Bereich,
finde zwei
ne?
Dinge, die Strukturvertriebler halt nicht wissen. Du bist kündbar. Also man kann dich kündigen, wenn du Geschäftsführer deiner eigenen GmbH bist, dann müsstest du dich schon selbst kündigen. Das würde sonst nicht funktionieren.
Kannst du
Ne?
machen, wenn du geil drauf bist. Nach dem Motto,
Ja,
das macht keinen
ja, ja.
Sinn.
Und diese Schützenswertigkeit des Handelsvertreters, das ist halt komplett geisteskrank, weil der Vertrieb hat ja keine Nachteile dadurch, dass du angebunden bist. Keinerlei Personalkosten, keinerlei Aufwendungen, nichts.
Vor allem in Schutz ist er auch nicht wirklich da, haben wir jetzt gerade festgestellt. Das ist ja kein Schutz ihm gegenüber. Ja. Das ist das Nächste. Also so sehe ich das.
Genau. Deswegen, Herr Bundeskanzler, wenn du zuhörst, überleg dir mal, ob du das Handelsvertreterrecht nicht umschreiben willst. Ah, ja, vielleicht macht das Sinn. Ne? Aber kommen wir zurück zum Thema GmbH. Ne? Wir sind ja schon dabei gewesen, dass man als Unternehmer in der Finanzbranche sich was aufbauen will, langfristig vielleicht was an die Kids weitergeben will, irgendwas hinterlassen will. Ja. Und da spielt das Thema eigener Bestand eine große Rolle. Und auch hier hatten wir schon im Podcast häufig, dass es wichtig ist, dass es dein Bestand ist und dass er dir gehört. Und auch hier gibt es jetzt einen Unterschied. Du kannst als Einzelmakler einen Bestand für dich selbst aufbauen oder du kannst Bestände einfach kaufen. Aber
viel wichtiger noch, der Bestand gehört auch dir.
Ja, klar, aber jetzt darüber sind wir schon hinaus. Ich glaube, die Hörer des Podcasts hier wissen, was so der Unterschied ist. Aber wenn der Bestand jetzt wirklich dir gehört, dann ist es so, dass du halt überlegen musst, wenn du einen Bestand kaufen willst von einem Einzelunternehmer, der, sagen wir mal, keine Ahnung, 3000 Kunden hat, dann musst du von jedem einzelnen seiner Kunden eine neue Maklervollmacht holen.
Aufgrund vom Datenschutz, ja.
Wenn der jetzt wiederum aber einfach eine GmbH hat, dann gibt es einfach einen Geschäftsführerwechsel, also einen Kauf und Verkauf des Unternehmens und dann sind die Kunden bei dir. Genauso andersrum, wenn du deine Unternehmung verkaufen willst als Einzelunternehmen mit deinen 2.000, 3.000 Kunden, muss der Käufer natürlich von jedem einzelnen Kunden eine neue Maklervollmacht haben, was den Kaufpreis des Unternehmens und den Wert davon deutlich reduziert. Überleg mal, was für ein Verwaltungsaufwand das ist. Und wenn du jetzt eine GmbH hast, dann verkaufst du einfach die Firma.
Das geht. Du kannst das ganze Unternehmen einfach verkaufen. Das ist wesentlich einfacher, als jetzt hier, wie du schon gesagt hast, für jedes Ding einzelne Versicherungsmakler Vollmacht zu ziehen und noch den Datenschutz. Da kommt ja auch noch dazu. Ja. Das ist ein Verwaltungsakt, das ist nicht mehr feierlich. Also dann lieber doch das ganze Unternehmen verkaufen, wenn man das wirklich vorhat. Oder halt einen anderen Weg wählen. Gibt es ja auch noch zig andere Wege. Teilverkauf. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema da diesbezüglich nochmal. Aber wie gesagt, einfach alles komplett verkaufen ist eine Möglichkeit. Dann hast du im Prinzip Ruhe. Und vor allem, wie du schon gerade gesagt hast, auch der Wert des Unternehmens ist dadurch ein ganz anderer, weil du viel weniger Verwaltungsakt hast.
Ja, klar. Also ich glaube, man kann hier in diesem Punkt zusammenfassen, dass du auch hier bei der Zukunftsplanung, bei der Planung deines Lebens mit einer GmbH einfach eine ganz, ganz andere Grundlage hast.
Absolut.
Du kannst eine andere Flexibilität, du hast eine viel höhere Sicherheit für deine Familie, du hast eine viel höhere Flexibilität beim Verkauf, kannst höhere Preise erzielen, du kannst Unternehmen dazu kaufen. Steuervorteile haben wir angesprochen und was vielen nicht bewusst ist, du kannst als Unternehmen, als GmbH, wenn du das möchtest, kannst du ja auch einfach nur einen kleinen Teil deines Unternehmens verkaufen, einer sogenannten stillen Beteiligung. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das solltest du erklären, weil dafür bist du ja auch Profi.
Ja, also generell gibt es ja die Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich habe jetzt eine GmbH gegründet mit 25.000, ich sitze jetzt da, passt alles. Aber ich möchte jetzt gerne noch mir ein bisschen Kapital dazu holen. Von außerhalb, Menschen von außerhalb, die vielleicht mein Konzept toll finden und sagen, okay, finde ich gut. Und da kann man über eine stille Beteiligung gehen und können sagen, okay, die hinterlegen jetzt 10.000 Euro zum Beispiel von ihrem Unternehmen oder als Privatperson in meinem Unternehmen, was wiederum mein Unternehmen finanziell stärkt, sodass ich weiter vorankommen kann. Vielleicht neue Mitarbeiter einstellen kann, die ersten Gehälter bezahlen kann oder Marketingmaßnahmen eventuell damit bezahle. So, und dann kann man nachher eine Vereinbarung machen, dass für diese 10.000 Euro, die er hinterlegt hat, er jedes Jahr 3% oder 2% oder wie auch immer das nachher aussehen soll, am Unternehmensgewinn bekommt. So, dadurch hat der Investor in dem Fall eine extrem krasse Marge, aber für 10.000 Euro bei 100.000 Euro Gewinn. Ja, 1% nur. 1% nur von einem Unternehmensgewinn. Das sind 1.000 Euro. Wenn du 10.000 Euro hinterlegt hast, sind das 10% pro Jahr, die du bekommst. Das ist schon sportlich, ja. Und dir tut es aber vielleicht nicht so sehr weh als Unternehmer, weil du sagst, oh, ich gebe das gerne ab, weil das hat mich ja unterstützt, dieses Geld, was ich bekommen hatte. Ne? Ja. So kann man damit auch wiederum arbeiten. Und wenn man sich dann nachher, was weiß ich, 10 Investoren 10.000 Euro reinholt, mit 100.000 Euro kann man schon mal einiges machen. Und kann man vor allem auch so ein Unternehmen dementsprechend pushen. Ne?
Und man kann vor allem auch ganz, ganz andere Dinge noch tun. Also ich weiß ja, dass viele hier sehr, sehr stark darin sind, eigene Vertriebsstrukturen aufzubauen, Mitarbeiter aufzubauen und so weiter. Wenn du jetzt eine GmbH hast, kannst du deinen Leuten die Perspektive in Aussicht stellen oder wirklich auch tatsächlich sagen, hey, pass auf, wer am Unternehmen mitarbeitet und stark ist, der darf sich Unternehmensanteile mit dazu kaufen.
Zum Beispiel.
Und plötzlich ist ein normaler Mitarbeiter plötzlich Mitgesellschafter und hat ein Interesse daran, das Unternehmen anders vorwärts zu bringen, wie wenn er nur Gehalt davon bezieht. Oder wenn er nur in der Unternehmensstruktur darunter geschlüsselt ist, dann ist es ja völlig peng. Da hast du immer die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, hey, ich bin mich jetzt selber an, weil es ist derselbe Job, den ich mache. Außer du bist jetzt an diesem Unternehmen mit beteiligt und hast was davon, wenn das Unternehmen gut läuft.
Ja? Das ist wie eine Art Mini-Aktie, wenn man so möchte. Ja. Also es ist eine Aktie bei nicht einer Nicht-Aktiengesellschaft.
Kennst du Suits, die Serie?
Ja, klar. Ja.
Da fand ich es immer geil. Es war so ein richtiges Ritual, so fast schon geheiligt. Okay, wenn du Partner geworden bist, kaufst du dich in das Unternehmen mit ein. Ja? Mhm. Solche Konstrukte kannst du mit einer GmbH aufbauen. Ich meine, klar, du kannst als Einzelunternehmer kannst du auch Mitarbeiter einstellen und die dann halt von deinem Geschäftskonto, was du dir auch immer aufgemacht hast, die bezahlen.
Als ganz normale Angestellten natürlich, das geht auch. Aber dadurch hast du eine ganz andere Mitarbeiterbindung. Also wenn man das macht, wenn man sieht, okay, hey, dieser eine Mitarbeiter, der hat echt Potenzial, das ist echt interessant, dem gebe ich mal so eine Beteiligungsmöglichkeit in irgendeiner Form. Ne? Ja. Und dann kann man das durchaus machen.
Ich glaube auch organisatorisch und verwaltungstechnisch ist es einfach sinnvoller, wenn du halt auf jeder Maklervollmacht den Namen der GmbH drin hast, anstatt wenn du eigene Mitarbeiter hast, dann dein Name auf der Maklervollmacht steht. Also ist kommunikationstechnisch irgendwie schwierig.
Im Allgemeinen einfach. Egal ob organisatorisch oder von der Präsentation nach außen hin auch, ja, hat es einfach extrem viele Vorteile. Ne? Du wirkst nach außen ganz anders. Ne? Weil jeder geht mal schnell hin und verkauft Finanzprodukte, wie oft ich das schon gehört habe teilweise. Ich bin jetzt da bei der, was weiß ich was, Unternehmen aktiv und mache da ein bisschen Finanzcoaching, Finanzberatung und verkaufe da ein paar Produkte und kann mir da ein paar Euro mehr dazu verdienen. So, Problem ist nur, wenn du nachher jemand bist, der ein Einzelunternehmen hat, der eigentlich echt einen geilen Job macht, dann wirst du in diesen Topf reingeschmissen, diesen anderen Leuten, die ein paar Euro mal irgendwie verdienen, nur aufgrund dessen, weil du vielleicht Einzelunternehmer bist. Das habe ich schon tatsächlich gehört. Ja, das war eine Erfahrung, die ich mitgenommen hatte, wo jemand genauso abgestempelt worden ist und der hat sich, sorry die Ausdrucksweise, ziemlich abgefuckt aufgrund dieser Thematik.
Also muss ich überlegen, ich erinnere mich auch noch an, als ich in die Branche eingestiegen bin, das ist jetzt auch schon gut 6 Jahre her, aber am Anfang hieß es von den meisten Leuten, die ich akquirieren wollte, auch vor allem familiäres Umfeld, ja, guck erst mal, wie lange du das machst, ob du das wirklich ernst meinst oder seriös ist.
Genau.
Ne? So, wenn du mal 25.000 in die Hand genommen hast und gezeigt hast, hey, das ist jetzt meine Firma, dann strahlst du, glaube ich, eine ganz andere Seriosität aus, als
wenn du
mit deinem Einzelunternehmen durch die Gegend gurkst.
Absolut. Du hast, wie wir es auch schon mal, ich glaube, in einem anderen Podcast mal kurz mal angesprochen haben, ganz kurz nur, du hast ein anderes Standing. Du hast ein ganz anderes Standing. Du bist eine fucking, sorry, die Ausdrucksweise GmbH. Du hast Geld in die Hand genommen, um dieses Unternehmen zu gründen. Du warst beim Notar. Du bist transparent als Unternehmen jetzt. Du bist im Handelsregister geführt. Ja? Du bist einfach da. Die Leute nehmen dich anders wahr, ob du es willst oder nicht. Es ist eine Tatsache.
Ja, klar. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, einfach mal um eine gewisse geschäftliche Seriosität nach außen hin präsentieren zu können. Aber davon abgesehen, ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte einer GmbH, warum das einfach sinnvoll ist, eine GmbH zu gründen, diese Podcast-Episode erörtert. Also zusammengefasst würde ich sagen, du hast auf jeden Fall einen steuerlichen Mehrwert daraus.
Organisatorisch, auf jeden Fall.
Eine ordentliche Kontenstruktur, Privatvermögen, Geschäftsvermögen und private Steuerzahlung natürlich, sowie Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Ist eine ganz, ganz andere. Verkauf und Zukauf von Beständen haben wir schon hoch und runter diskutiert in diesem Podcast. Erbe finde ich ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du jetzt irgendwann mal die 30er-Marke knackst. Ne? Ich bin jetzt am 1.36 geworden und plötzlich merke ich, wie mein Leben sich komplett verändert, weil ich mir denke, jetzt mal Spaß beiseite. Irgendwann hast du halt Frau, Kinder und musst dich auch darum kümmern. Und in meinen Augen ist es einfach komplett verantwortungslos, wenn du einfach sagst, okay, wenn mir was passiert, dann müssen die halt gucken, wie die klarkommen.
Richtig. Das geht, also finde ich, geht halt gar nicht. Da muss man ein bisschen Verantwortungsbewusstsein auch haben. Und dieses Verantwortungsbewusstsein ist damit auch wieder da. Ja, also vor allem, was ich auch dazu noch packen würde, haben wir so, glaube ich, jetzt gar nicht direkt angesprochen, dein Mindset in Bezug auf noch mehr voranzukommen, aufgrund dieser Verantwortung, die du auch hast, ändert sich komplett. Ja. Du hast eine ganz andere Wahrnehmung. Und vor allem, ich bin so auch ein Workaholic, dir geht es, glaube ich, teilweise auch so. Oder dir geht es auch so. Du kannst das ganz einfach trennen, besser trennen. Du kannst sagen, das ist jetzt privat und das ist geschäftlich. Ja. Du hast aufgrund dieser Struktur eine ganz klare Trennung von der privaten und von der geschäftlichen Komponente. Das habe ich bei mir gemerkt zum Beispiel. Ich habe mir sogar jetzt, als kleine Anekdote, ein zweites Telefon sogar noch zugelegt, nur aufgrund der Tatsache, weil ich hier auch nochmal Struktur reinbringen wollte. Ja, zum Beispiel bei mir jetzt halt. Das heißt, ich habe jetzt am Wochenende wirklich dann auch für mich einfach, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, dass nicht jeder über diese Aussage kommt, der du bist nur am Arbeiten, du machst nur dies und das. Du gewinnst auch ein Stück weit Lebensqualität, würde ich an der Stelle noch hinzufügen.
Ja, ich glaube auch, wenn man das richtig macht, aber dafür muss man sich, glaube ich, erstmal ordentlich an die Hand nehmen lassen und eine ordentliche Struktur aufbauen. Ja,
definitiv.
Und das kann man, glaube ich, am besten bei dir, oder?
Vollkommen korrekt, ja. Also wir unterstützen da auf jeden Fall werdende GmbHs, sage ich jetzt mal, also Unternehmer, was heißt Unternehmer? Kleinunternehmer ist da ein bisschen schwieriger, aber Einzelunternehmer, da können wir definitiv helfen, ab einem gewissen Umsatz. Ich sag mal, jeder, der so ungefähr mindestens mal als Vertriebler auch im Finanzdienstleistungssektor aktiv ist, so 5.000 Euro, zwischen 5.000 und 8.000 Euro im Monat Umsatz macht, kann sehr, sehr gerne auf uns zukommen. Und da haben wir Möglichkeiten, das Ganze auch vorzubereiten. Und vor allem auch, wenn momentan noch keine GmbH direkt möglich ist, weil das prüfen wir sehr genau, weil wir wollen niemanden irgendwo reindrücken, das machen wir nicht. Wir prüfen, ob das wirklich sinnhaft ist. So, das heißt, wir können euch aber so weit vorbereiten, dass ihr ganz einfache Übergänge nachher in die GmbH habt und vor allem auch diese Struktur jetzt schon kennenlernt.
Ja.
Und da können wir hundertprozentig unterstützen und können da wirklich das Bindeglied sein, um euch nachher weiter voranzubringen.
Ja, Leute, also wenn ihr Bock drauf habt, mal eine ordentliche Struktur in eure Finanzen reinzubringen, dann schaut mal in die Shownotes rein, da werde ich alle Kanäle von Christian hier verlinken. Ich weiß nicht, was hast du? Facebook, Instagram, Webseite,
LinkedIn,
was weiß ich nicht was. Wir packen einfach alles
rein. Wir packen alles rein.
Das heißt, ihr werdet ihn kontaktieren können. Und falls ihr Bock habt, uns beide jetzt mal persönlich zu treffen, dann kommt doch einfach am 13. September 2022 nach Berlin. Dort findet nämlich die Hauptstadtmesse statt. Das ist sowas wie die MMM in München, nur halt in Berlin. Und das ist eine der größten Messen für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen überhaupt. Auch dazu packe ich euch einen Anmelde-Link in die Shownotes. Das wird einfach komplett krass, weil auf dieser Messe, die ist komplett kostenfrei für euch alle, also egal, ob ihr im Strukturvertrieb seid oder nicht, ihr könnt euch da einfach anmelden, euch das anschauen. Da sind richtig kranke Speaker mit dabei. Also Gregor Gysi wird mit am Start sein als Politiker. Von Thomas Korsos habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Der erzählt, wie er mit Empfehlungen, also wirklich mit Beratungsgeschäft, über 1 Million Euro Provisionsauszahlungsvolumen pro Jahr schreibt. Könnt ihr euch kostenlos gönnen. Dr. Alexander Mardaus als Business Coach war auch schon mal in diesem Podcast hier. Der wird auch auf der Messe sein und einen eigenen Vortrag halten. Könnt ihr euch auch kostenfrei gönnen. Normalerweise muss man da schon ordentlich Geld in die Hand nehmen, um ihn mal live zu erleben. Könnt ihr euch auf der Messe anschauen. Christian Beck werde ich hier dort bestimmt persönlich treffen, oder?
Ja, darf eine Chance zu gehen.
Genau, ne? Abends gibt es übrigens noch eine Feier. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Fortbildungsveranstaltung. Es gibt auch alle die Punkte für diejenigen unter euch, die zum Jahresende noch ihre IDD-Pflicht nachkommen wollen.
Ne? Und das ist immer das leidige Thema. So, machst du deine Punkte alle zusammen?
Ja.
Glaub schon.
Ja, ja.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, auch für den 34C. Ah, fuck. Ja. Und dann geht es im Prinzip los, ne?
Genau, ne? Sam Platt wird am Start sein, ich werde am Start sein. Und noch ganz, ganz viele andere Leute. Das heißt, das ist eigentlich für Finanzdienstleister die Veranstaltung, die man besucht haben muss, weil man sonst einfach komplett lost ist, ne? Merkt euch das, 13. September 2022 in Berlin. Ja. Link zur Anmeldung finde ich in den Shownotes. Und dementsprechend mit diesem abschließenden Satz würde ich sagen, Christian, danke, dass du heute mit dabei warst, dass du dein Wissen in Bezug auf GmbH-Gründung, Finanzstruktur und Buchhaltung mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder. Wie gesagt, macht mir Spaß, einfach den Leuten einen Mehrwert mitzugeben. Und ja, jederzeit wieder. Sag Bescheid.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.